Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Okasandu Jagdsafaris, Familie Scheiring, Jagdschule Kretschmar, Will und Apel.
Für uns ist ganz wichtig, dass wir den Jungjäger ansprechen und dass wir ihm sagen, natürlich, er kann sich auch ein Messer für 10, 15 Euro kaufen, aber kauft er sich einmal ein richtiges Messer, kann er noch an seine Enkel, Kinder und so weiter vererben.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim FSW Podcast. Mein heutiger Gast, ihr kennt ihn schon von der Jagd und Hund dieses Jahr. Bei uns war zu Gast Hendrik von Puma. Herzlich willkommen bei uns im Studio hier in Hannover.
Vielen Dank für die Einladung. Hi Max.
Sehr, sehr gerne. Hendrik, wir haben ja auf der Messe damals schon viel gesprochen und hatten ja auch über eure Produkte geredet. Wie lief es sonst noch so für euch bei der Messe? Wir haben uns ja noch auf der IWA auch noch gesehen. War da zwar nur relativ kurz, aber wie kann man das vergleichen? Auch vielleicht die Jagd und Hund zum Beispiel zur IWA. Ich weiß nicht, ob ihr auch noch in Salzburg.
Wir waren auch noch in Salzburg,
okay. Genau. Wie lief es da bei euch?
Für uns, der Messestart in diesem Jahr war sehr erfolgreich. Also für uns war sowohl die Jagd und Hund als auch die Hohe Jagd in Salzburg sehr erfolgreich. Das ist ja im Bereich B2C. Im B2B bei der IWA waren wir auch zufrieden. Da muss man sagen, hat die IWA einiges getan, dass weniger, ich sag's mal, zivile Personen auf die IWA kommen, so dass man auch besser die Kunden, die Interesse haben, besser abarbeiten konnte. Also wir waren mit allen Messen, die jetzt im ersten Quartal diesen Jahres waren, sehr zufrieden.
Und jetzt zum Beispiel, wie würdest du Dortmund mit Salzburg vergleichen? Also ich muss ehrlich sagen, jetzt kein Diss an irgendeine Messe, aber mir gefällt die Salzburg-Messe besser, weil ich das Klientel, was auf der Messe ist, ein bisschen hochwertiger finde oder beziehungsweise gesitteter das Ganze so ein bisschen abläuft. Ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmen kannst.
Ja, ich war jetzt dieses Jahr selber nicht auf der Hohen Jagd, kann das aber nachvollziehen oder kann das bestätigen. Also das ist insgesamt etwas, die Messe läuft etwas ruhiger ab. Also die Jagd und Hund auch im Verkauf, wir verkaufen ja auch direkt am Stand, ist schon sehr stressig. Die Nachfrage auf der Jagd und Hund ist größer. Obwohl wir jetzt auch auf der Hohen Jagd sehr gut verkauft haben, konnten unseren Umsatz fast verdreifachen, was sehr stark war. Und aber wie du sagst, das Publikum ist schon hochwertig. Ja.
Hendrik, ich glaube, wir sollten vielleicht mal so ein bisschen vorne anfangen, dass wir dich auch nochmal als Person so vorstellen und auch vielleicht nochmal darüber sprechen, seit wann du einen Jagdschein hast, wo du schon überall mal warst. Und dann hätte ich gesagt, gehen wir nochmal ein bisschen zu eurer Firmengeschichte ein, wie du praktisch zu Puma oder beziehungsweise welche Rolle du bei Puma hast. Und hätte dann gesagt, wir fangen aber jetzt erstmal an, seit wann du den Jagdschein hast und was so deine jagdlichen Erfahrungen sind, damit die Leute auch alle wissen, dass du voller Elan dabei bist.
Ja, gerne. Ja, also ich habe mit 14 direkt in Mecklenburg-Vorpommern durfte man mit 14 vor knapp 15 Jahren, durfte man da den, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, durfte mit 14 auf jeden Fall schon den Jagdschein beginnen, dann in den Sommerferien, 3 Wochen Intensivkurs, so dass ich dann mit 16 begleitetes Jagen mit dem Jungjägerjagdschein direkt loslegen konnte. Wir wurden schon, ich habe noch einen Bruder, jüngeren Bruder, wir wurden schon sehr früh an die Jagd rangebracht und sind damit aufgewachsen. Also sowohl mein Großvater, mein Vater, meine Mutter, alle sind bei uns Jäger. Und das ist seit Kindesbeinen sind wir dabei und das wurde uns mit einfach im Laufe der Zeit mit übergeben.
Was war so das erste Stück, was du geschossen hast?
Das war ein Schmalreh.
Ja.
Ich meine sogar auch in Mecklenburg-Vorpommern, ja.
Okay, erzähl, wie war das?
Sehr aufregend. Also war schon sehr spannend. War ich mit meinem Vater unterwegs und wir haben dann, war so gegen 19 Uhr oder so, war schon etwas später, war kurz vor der Dämmerung und dann kam noch Ricke Schmalreh Kids und da haben wir dann gesagt, das Kids war zu stark, haben wir Schmalreh genommen und ja, das war mein erstes Stück, kann ich mich noch gut dran erinnern.
Und warst du nervös?
Sehr, ja, ja, klar.
Ich glaube, viele können das auch immer noch gar nicht so richtig nachvollziehen. Die keinen Jagdschein haben, was das dann tatsächlich dann für Auswirkungen hat. Auch, glaube ich, wenn du dann vorher lange auf dem Schießstand am Üben warst, aber ja, dann, klar, wenn du dann tatsächlich mit dem Zielfernrohr nochmal auf dem Tier oder auf dem Stück dann drauf bist, ist das, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Gefühl mit dem, wie man das Ganze dann selbst wahrnimmt.
Ja.
Aber ja, ich denke, Schmalreh ist ja natürlich für den Anfang eine coole Geschichte und der auf jeden Fall weit mein Teil. Wir hatten im Vorfeld ja eben schon mal ein bisschen darüber gesprochen, wo du auch schon mal jagdlich unterwegs warst. Ich habe da rausgehört, du warst auch schon mal in Afrika.
Genau, ja, in Namibia. Da war ich 18, 19, also da haben wir mit der ganzen Familie und mit zwei, drei Freunden haben wir da eine Reise gemacht. Ich meine, war anderthalb Wochen Jagd und dann noch eine Woche drangehangen, wo wir uns mehrere Hotspots in Namibia und Umgebung angeschaut haben. War sehr spannend. Ja, da konnte ich die ersten Oryx, Kudu, Springbok, Warzenschweinkeiler erlegen. War schon wirklich eine spannende Jagd. Also muss ich auf jeden Fall wiederholen. Danach hatte ich weniger Zeit. Dann kam Studium, dann kam Puma, wo ich bis jetzt dann eben bin und mit sehr viel Passion, mit sehr viel Leidenschaft. Und da ist es auch so, dass ich mein Hobby und die Jagd sehr gut verbinden kann.
Das ist ja immer das, sagen wir, wenn man dann, wer was, Herbert Scheiring hat letzte Woche was zu mir gesagt, Max, ich habe noch nie in meinem Leben einen Tag gearbeitet. Das war immer mein Hobby, was ich ausführen konnte. Und da habe ich darüber nachgedacht und gesagt, der hat auch echt recht. Also es macht mir auch wirklich Spaß. Und ich glaube, du und ich, wir sind da auch in einer glücklichen Lage, dass wir das, sagen wir mal, was wir als Passion oder beziehungsweise auch noch als Hobby nebenbei haben, dann auch noch beruflich in dem Segment unterwegs sein können.
Ganz genau.
Dass das natürlich eine coole Sache ist. Du hast gerade gesagt, dann kam es zu Puma. Könntest du was über die Historie erzählen? Gerade wie das, sagen wir mal, wie das bei euch ablief, dass ihr da oder wie ihr dazu gekommen seid?
Ja, ja, klar. Also Puma, wir haben letztes Jahr 255 Jahre Firmengeschichte gefeiert und genau, also eine sehr alt eingesessene Solinger Firma. Mein Vater hat die Firma Puma 1997 übernommen. Er kam aus dem, ist gelernter Landwirt, wir kommen vom Niederrhein. Und dort hat er einer der größten Insolvenzverwalter Deutschlands kennengelernt oder ist mit dem befreundet. Und er hatte dann mit ihm erzählt, abends beim Bier, er musste dann die LPGs in den neuen Bundesländern abwickeln. Hat mein Vater gesagt, ja, wie willst du denn da die LPGs und die landwirtschaftlichen Flächen und die Kühe bewerten? Dann hat er gesagt, ja, fahr doch mit mir. Und so ist mein Vater in das Insolvenzgeschäft gekommen, hat dann auch früh erkannt, dass in den neuen Bundesländern die Ackerpreise noch sehr günstig sind, hat dort frühzeitig Land gekauft, so dass wir auch bei uns am Niederrhein die Landwirtschaft um 99, 2000 aufgegeben haben, sind dann mit den Milchkühen nach Brandenburg gegangen, Nähe Potsdam. Da haben wir jetzt bewirtschaftet mein Bruder Landwirtschaft. Mhm. Und hatte dann eben auch durch die Kontakte, hatte er dann 1997 die Info, dass es der Firma Puma nicht gut ging. Und so ist er an sich da hinten dran gekommen. Er hatte dann, die Sparkasse, die dort der Hauptgläubiger war und genau, mein Vater hat denen ein Angebot gemacht, was sie dann nicht abgelehnt haben und so ist mein Vater dann zu Puma gekommen.
Und wie ging es dann weiter bei euch?
Dann hatten wir den Harald Lauer, der war jahrelang, ich würde sagen ab den 70er Jahren bei Puma beschäftigt. Er war erst Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsleiter, Prokurist und war nachher angestellter Geschäftsführer, auch bei uns noch jahrelang. Ich habe 2016 dann die Entscheidung getroffen, entweder mache ich jetzt nach meinem Bachelor, ich habe Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Finanzen studiert, hatte dann die Entscheidung zu treffen, ob ich weiter Master mache oder eben noch 2 bis 3 Jahre von Harald Lauer lerne. Habe ich mich dann besser dafür entschieden, das von Harald noch zu übernehmen und bin alle Schritte bei uns in der Firma durchlaufen und konnte da dann 2019 die Geschäftsführung übernehmen.
Also ich meine, Verstehe das bitte nicht falsch, aber ich glaube, dass dieses Thema mit Messern, da gibt's ja relativ viele Firmen, wahrscheinlich auch weltweit. Wir werden jeden Tag angeschrieben von irgendwelchen ob wir irgendwelche Damastmesser aus China kaufen wollen
oder Pakistan oder
Türkei oder was weiß ich was. Also kriegen da tatsächlich jeden Tag Nachrichten. Und ich denke, sich da auch durchzusetzen. Ich meine, Puma ist eine Marke, die man kennt, und wir haben ja hier auch jetzt ein paar beziehungsweise ich habe mir eben ein paar Produkte mitgebracht. Ich habe jetzt zum Beispiel hier einmal Rotwild, ist richtig, oder?
Rotwildmesser, genau.
Das, ja. Rotwildmesser hattest du mir eben in die Hand gedrückt, und da muss ich auch ehrlich sagen, ist mega, mega geil. Ist also auch für die große Pranken haben, ist das genau das Richtige. Und ich finde, dass das natürlich dann auch für eine Firma heutzutage in einer traditionellen Umgebung, wie das ja bei uns beim Jagen ist oder beziehungsweise in der Outdoor-Industrie ist, dann da auch Innovation beziehungsweise da stark am Markt zu bleiben, ist natürlich auch nicht einfach. Und deswegen finde ich das dann da umso interessanter, dass dann zum Beispiel Puma diese Serie jetzt auch mit Hunt to Survive, mit Niklas on Fire etc., dass ihr da bei sowas mitgeht. Deswegen würde ich da auch gerne einfach mal wissen, Du hast gesagt, du bist dann nach dem Bachelor hin, hast dann die Geschäftsführung übernommen, wie auch gerade, sagen wir mal, das Unternehmen ausgelegt ist, nicht marketingmäßig, sondern auch, sagen wir mal, welche Leute angesprochen werden, weil ihr habt ja wirklich vom Jungjäger, glaube ich, auch bis zu dem, sagen wir mal, wie soll ich das sagen, die technischeren Jäger bis hin zum Uraltjäger, der von seiner Lodenjacke nicht abkommt, habt, genau, ihr ja auch alles mit dabei. Oder ja, die Leute, die ihr, genau, da.
Ja, und genau, wir sprechen, wir wollen eben auch unterschiedliche Bereiche ansprechen, und bei uns ist es eben ganz wichtig, natürlich können wir auf eine lange Historie zurückblicken und haben da sicherlich auch die ein oder anderen Vorteile, aber für uns ist ganz wichtig, dass wir den Jungjäger ansprechen und dass wir ihm sagen, natürlich, er kann sich auch ein Messer für 10, 15 Euro kaufen, aber kauft er sich einmal ein richtiges Messer, kann er noch an seine Enkel, Kinder und so weiter vererben. Also da hat man dann, wir stellen Messer her, die mit höchsten Werkstoffen gefertigt werden. Und diese sind sehr langlebig. Also wir haben Stories, Leute haben ihr Messer verloren, finden es nach 20 Jahren wieder, sieht fast aus. Ja, ist natürlich, man muss es aufarbeiten, aber danach benutzt er das weiter. Also da sind viele spannende Stories dabei, wie dann auch der Vater das seinem Sohn verschenkt, der Sohn dann wieder an seinen Sohn. Also geht meistens 2 bis 3 Generationen. Wenn man ein Messer gut pflegt, kann man da so lange mit einem Messer hantieren.
Ich habe selber von euch Abfangmesser oder beziehungsweise, ich bin ja der, wie du das jetzt wahrscheinlich auch merkst, eher Fan von den größeren Modellen. Insofern kann ich das auch nur bestätigen, dass es sich da auch einfach lohnt, was Vernünftiges zu kaufen. Aber nochmal zurück zu meiner Frage bei Hunt to Survive, weil ich glaube, das war ja auch einer der neuesten Sachen, die ihr da gemacht habt, wie ihr dazu gekommen seid und wie ihr auch die richtigen Messer dann dafür ausgewählt habt.
Genau, für uns ist das wichtig, dass wir unser Marketingbereich streuen. Also wir haben jetzt kamen viel aus dem Printbereich, weil unsere Kundengruppe auch, da hatten wir mal ausgewertet, 40, 45 plus ist. Da ist dann sicherlich auch noch ein großer Teil, der Zeitschriften liest. Also man darf es auch in der heutigen Zeit nicht komplett wegdenken, bei unserem Nischenbereich mit Jagdmesser. Wir streuen aber mehr und mehr, dass wir auch mehr digital werden. Und da war eben die Plattform YouTube und auch Niklas mit auch seinem Instagram-Kanal und so weiter mit sehr großer Reichweite sehr spannend für uns. Niklas kam, ich war es 2023 müsste das gewesen sein, auf der IWA zu uns, hat gefragt, hat das Projekt vorgestellt, und wir fanden das erste Minute super und waren schnell dabei.
Welche Messer hattet ihr dafür genommen?
Wir haben ein kleines Messer, Ganzstahlmesser entworfen. Dann haben wir ein großes Messer entworfen. Also die Reihe heißt Frischling, Überläufer, Keiler. So heißen die drei Messer. Frischling, wie gesagt, das kleinste Messer als Ganzstahlbauweise. Dann haben wir den Überläufer. Das ist mit D2-Stahl und G10-Griffschalen. So ein Allround-Messer mit ungefähr 10 cm Klingenlänge. Und dann haben wir das Puma Keiler. Das basiert auf den Klassiker von uns, dem White Hunter und das Weitblatt. Das ist eine Kombination aus dieser Klingenlänge, die wir da gewählt haben. Niklas und sein Team hat dann Input gegeben, was die genau an den Messern haben wollen. Ein Beispiel ist da dieser gerade Schliff bei dem Keiler, dass man es auch draußen besser nachschärfen kann. Und genau, da haben wir wirklich drei klasse Produkte mit Niklas und seinem Team umgesetzt.
Ich habe die ganzen Folgen geliebt. Ich hoffe, dass da auch noch eine neue Serie kommt. Aber so wie ich jetzt Niklas kennengelernt habe, denke ich, dass das nicht das letzte gewesen ist. Du hattest gerade über die Klingenlänge gesprochen. Da muss ich jetzt tatsächlich mal so ein bisschen blöd fragen. Hatte das oder hat das auf Puma Auswirkungen, gerade auch, weil in Solingen ja auch ein Anschlag war, gerade diese Verordnung mit Klingenlänge etc., wie ist das bei euch gewesen und auch im Verkauf, glaube ich, also ich glaube, dass in Salzburg und in Dortmund das ja auch nicht so einfach war, die Messer dann tatsächlich zu verkaufen, oder?
Genau, also wir mussten da ein paar Maßnahmen treffen. Wir haben für die Messen extra Beutel besorgt, die man zuschweißen kann oder zukleben kann, um da die Zugriffsbereitschaft noch einmal sicherzustellen, dass man eben nicht innerhalb von 3 Schritten das Messer griffbereit hat. Damit war es sicher, damit konnte man es über die Messe transportieren, im öffentlichen Verkehr mitführen und das hat gut geklappt. Damit waren die Kunden auch sehr zufrieden und fühlten sich sicher. Bezüglich der Anschläge, da ist es so, dass wir nicht so viel davon gemerkt haben, da wir ja im Bereich Jagd auch noch die Relevanz haben, dass der Jäger das immer noch führen darf, die Messer führen darf mit dem Fokus, dass er jagen geht. Es ist aber spürbar gewesen, dass die Kunden insgesamt verunsicherter waren. Es kam dann auf einmal auf, dass die Kunden auch wissen, okay, ein Einhandmesser darf ich ja gar nicht mitführen. Und genau, das ist denen allen nochmal bewusster geworden, dass die jetzt beispielsweise auch in einer Messerverbotszone angehalten werden, kontrolliert werden können und da auch ein Jagdscheininhaber den Jagdschein im schlimmsten Falle mit verlieren kann. Und das ist ja den Leuten bewusster geworden, hat unseren Fachhandel auch getroffen, dass man da gemerkt hat, dass die Umsätze darunter gegangen sind.
Ist auch, wenn man das rückwirkend ein bisschen betrachtet, auch einfach nur der Wahnsinn gewesen, dass dort dann Einschränkungen auf solche Sachen gemacht wurden. Aber ja, das, ich glaube, das politische Thema brauchen wir da gar nicht so stark einschneiden. Was sind denn bei euch so die, sagen wir mal, die absoluten Bestseller und das, sagen wir mal, das, was bei euch auch so das Legacy von Puma weiterführt?
Wir haben ganz lustige Sache. Wir hatten jetzt vor einer Woche eine Umfrage bei Instagram gemacht, welche Griffvarianten die Leute bevorzugen. Wir haben da den klassischen Jagdnicker nach Frevert, die größere Version gezeigt mit Hirschhorn-Griffschalen und einmal mit Olivenholz-Griffschalen. Und es war so, dass das Ergebnis 85% haben für Hirschhorn abgestimmt. Und da ist eben wieder sichtbar, dass in unserem Bereich, in dem Jagdbereich, in dem Nischenbereich, dass die Jäger immer noch Hirschhorn bevorzugen. Wir sind schon dabei, mit anderen modernen Griffschalen, G10, Carbon, stabilisierte Hölzer, auch wirklich sehr schöne Sachen dabei, zu versuchen, dass es auch ein bisschen weg vom Hirschhorn geht. Aber es ist wirklich so, dass der klassische Nicker, der klassische Jagdmesser gerne immer noch mit Hirschhorn gewählt wird.
Ich muss auch ehrlich sagen, es fühlt sich auch einfach geil an. Also wenn man das jetzt in der Hand hat, das ist ja. Was willst du mehr?
Ja. Es ist immer individuell, man hat immer unterschiedliche Musterungen, Griffvolumen. Also das ist schon schön, ja.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das schon spruchreif machen dürfen, aber ich sage das jetzt einfach mal, dass wir ja auch für dieses Jahr noch ein gemeinsames Projekt geplant haben, wo wir ja von euch Messer zur Verfügung gestellt bekommen für einen Jagdfilm in Südafrika. Ich darf das doch mal ruhig, oder?
Gerne, ja.
Wo wir die Familie Scheiring tatsächlich begleiten bei einer Jagd, auch mit dem Sebastian Scheiring, der ja auch schon bei uns im Podcast vorstellig geworden ist mit seiner Mutter zusammen. Und dass wir da ja, zusammen einen Film machen. Und deswegen freue ich mich auch tatsächlich, dass wir da die Möglichkeit haben, von euch die Messer für den Film tatsächlich führen zu dürfen oder tatsächlich auch benutzen zu dürfen. Und wir hatten gerade im Vorhinein, haben wir ja schon ein bisschen darüber gesprochen, was wir da mitnehmen. Ich denke, dass da für alle Leute, die da am Ende des, oder wenn der Film rauskommt, sagen wir mal nach der Reise, dass das eine spannende Geschichte bleibt. Wir kommen nochmal zu euch ins Werk, gucken uns das an, wie bei euch gefertigt wird, und auch ja, was ihr dann uns Schmuckes mitgibt für die Jagd in Südafrika. Aber ich denke, dass das eine coole Geschichte wird, und ich freue mich da auch tatsächlich drauf, dass wir da zusammen diesen Weg gehen, und bin auch gespannt. Ich habe eben schon gesagt, dass das Messer hier von der Form her, dass es mir sehr, sehr gut gefällt. Deswegen auch danke an euch. Und ich denke, dass wir da auch mit der Familie Scheiring, dass wir da einen coolen Film auf jeden Fall hinbekommen.
Bin ich mir auch sicher.
Ich würde aber trotzdem gerne noch wissen, wo bei euch die Reise hingeht. Du hast eben gesagt, ihr habt neue Materialien, ihr habt G10, ihr habt Carbon, ihr habt mittlerweile Mammutelfenbein, wie ich es gesehen habe. Ihr habt alle möglichen Sachen. Aber kann man ein Messer immer wieder neu erfinden? Also gibt es dann wirklich Leute, die dann sagen, okay, kaufe ich, sind das dann Sammler? Oder sind das auch Leute, die sagen dann, nee, okay, das Messer hat diesen bestimmten Einsatzzweck und deswegen brauche ich das Messer dafür?
Wie du sagst, Einsatzzweck ist ein wichtiges Stichwort,
ja.
Dass man eben sagt, wofür brauche ich das Messer wirklich speziell? Und da ist es so, wer schon viele Messer hat, der braucht ja an sich keine Messer mehr, aber es werden immer wieder Messer gekauft, weil für diese speziellen Anwendungszwecke, spezielle Abfangmesser haben weicheren Stahl, spezielle Aufbruchmesser, die, wenn nicht lange schnitthaltig sein sollen, sind härter gehärtet und haben sehr schnitthaltigen, hochwertigen Stahl. So dass man da immer wieder Kunden anspricht mit neumodischen Stählen, was wir jetzt auch bei einem neuen Messer rausbringen. Da muss man dann immer mit der Zeit gehen, dass man auch neue Stähle anbietet. Unser Klassiker White Hunter ist bis heute unser Bestseller, und den legen wir eben in unterschiedlichen Varianten auf, wie jetzt auch mit eurem Projekt, dass wir das so ist sowieso immer jedes Jahr aktuell geplant, dass wir die Big Five-Serie des White Hunters erweitern. Und genau, wenn ihr jetzt in Afrika seid, wird die White Hunter Löwen Edition rauskommen. Mehr findet ihr dann in Kürze dann auch im Netz. Und genau, da ist dann immer, man muss Variationen reinbringen.
Jetzt müssen sich die Leute nur fragen, warum die Löwen-Edition, aber das lassen wir jetzt mal offen. Ja. Nein, also ich finde das sehr spannend, aber erzähl weiter.
Also da ist es so, dass die Leute, ja, dass sie speziell für die Anwendungszwecke die Messer suchen. Ein Aufbruchmesser, was jetzt bei uns mehr und mehr kommt, ist so, dass es nicht mehr über 13, 14, 15 Zentimeter lang sein muss, sondern die Leute tendieren zu kürzeren Klingen. Wir verkaufen, wurde auch 2024 zum Jagdmesser des Jahres gewählt auf der Jagd und Hund, war das Puma Saubart, was eben ein sehr, sehr beliebtes Messer ist, hat eine schöne Parierelement, was das Messer sehr sicher macht, hat hochwertigen Stahl auf 60 Rockwell gehärtet, ist lange schnitthaltig. Da muss man immer abwägen, ob die Kunden jetzt oder wenn man selbst das präferiert, schnitthaltigen Stahl, kann man mehrere Stücke Wild mit aufbrechen, ohne nachzuschärfen. Wenn es dann aber einmal stumpf ist, dann muss man es eben wieder aufwendiger nachschärfen. Hat man weicheren Stahl, kann man auch im Feld das Messer nachschärfen. Ja, sind immer Vor- und Nachteile, die da mitgehen.
Diese ganze Innovation oder beziehungsweise das, was man da alles machen muss, ist natürlich nicht nur auf dir, wenn ich das so ansprechen darf, sondern ihr habt ja auch ein Team, was dahinter steht. Vielleicht könntest du da auch nochmal drauf eingehen, sagen wir mal auf die Mitarbeiter beziehungsweise auf die Firma an sich, wie viele Leute, in welchen Bereichen und wo was. Ich weiß nicht, ob ihr auch noch Leute sucht. Kannst du auch gerne was drüber sagen?
Ja, gerne. Also wir suchen aktuell noch im Vertrieb Leute, die aus Solingen und Umgebung kommen. Gerne melden, jagdaffin ist immer gut. Wer noch keinen Jagdschein hat, fördern wir. Wir geben 50% zum Jagdschein dazu. Und genau, bei uns, wir sind in Solingen circa 35 Mitarbeiter. Wir sind produzieren in Solingen, in Spanien und in Asien, China. Und in Solingen haben wir eben die Marke Puma, die goldene, das mit dem goldenen Logo. Dort wird wirklich noch mit sehr viel Handarbeit und sehr viel Leidenschaft werden die Messer gefertigt. Wenn ihr dort vorbeikommt, ich freue mich darauf, wenn ihr die dies einfangt, videotechnisch einfangt, und dann werdet ihr das sehen, wie viel Handarbeit in so einem Messer steckt. Und genau, wir sind im Vertrieb, sind wir 5 bis 6 Leute, im Marketing haben wir ein Team von 3 Leuten, IT gehört noch dazu, Buchhaltung, also wie man klassischen Mittelständler kennt.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr, wenn ich fragen darf?
35.
Okay, das ist ja auch nicht klein, aber ja. Vertriebler, hast du gesagt, das ist das, was ihr sucht?
Vertriebler suchen wir noch, genau, jemand, der in Solingen vor Ort den Innendienst abbilden kann.
Ich habe gesehen, ihr seid ja auch relativ viel tatsächlich in den sozialen Medien. Macht ihr oder produziert ihr relativ viel. Vielleicht könntest du da auch nochmal was drüber erzählen, was so der Stellenwert auch für dich oder für die Firma ist und warum Social Media immer wichtiger wird.
Durch Social Media und vor allem durch die Videoformate können wir eben das Handwerk besser zeigen. Also da ist jetzt ganz interessant für uns, dass wir bei Instagram, YouTube, TikTok neuestens, dass wir dort kurze, prägnante Videos zeigen. Da geht es auch mal wirklich darum, dass wir nur 5 bis 10 Sekunden Sachen aus der Produktion einfangen, dass da eben auch vermittelt wird, wie viel Handarbeit in so einem Messer steckt.
Ich schneide da vielleicht mal einmal ein Thema an. Heutzutage, es gibt ja diesen Spruch, es kann nicht jeder in einem Café sitzen und die neue Dating-Plattform erfinden. Ich glaube tatsächlich auch, dass das Handwerk einer der wichtigsten, sagen wir mal, Formen im Moment ist, die wir auch gerade in Deutschland haben, und dass das, glaube ich, sehr unterschätzt wird, gerade auch von der Jugend. Ich selbst habe eine Ausbildung gemacht und fand das auch sehr, sehr interessant. Ich habe tatsächlich, also ich war ja auf dem Internat und wir mussten eine Innung belegen, und erzähle ich jetzt auch das erste Mal. Und wir hatten da, dass wir einmal die Woche dann zum Handwerker gehen mussten. Und bei mir war das tatsächlich Schmiedekunst beim Herrn Denker am Bodensee. Und es war total geil, weil wir dort alles gezeigt wurden, wie man das macht. Deswegen, ich finde diese ganze Schmiedetechnik, Schmiedekunst, was hinter solchen Produkten ist, finde ich super interessant. Und ich glaube auch, dass heutzutage sehr, sehr viele Jüngere vielleicht mal überlegen sollten, ob nicht Handwerk vielleicht doch der richtige Weg ist. Und es ist ja jetzt nicht Schmiede oder nur Schmiede oder Elektriker. Es gibt ja auch noch andere Sachen, die man da machen kann. Aber deswegen Handarbeit heutzutage ist sehr, sehr selten geworden. Und deswegen finde ich es auch immer noch interessant, wenn dann tatsächlich Firmen, die auch in Deutschland sind, in Deutschland bleiben oder beziehungsweise in Deutschland produzieren. Ihr habt ja mehrere Linien, wie du gerade gesagt hast. Aber ich sag mal, die Hauptlinie wird ja alles von Hand gemacht.
Genau, ja.
Wie viel Arbeit ist es tatsächlich, sowas herzustellen? Wie lange sitzt man da dran?
Also nehmen wir einfach mal ein Messer mit Hirschhorngriff und Neusilberbacken. Da ist man vom Rohling bis zur fertigen Klinge, hat man bei dem Messer in etwa 35 Arbeitsstunden.
Die dann durch mehrere Hände.
Genau, bis es am Ende Qualitätskontrolle und so weiter durchgelaufen hat.
Was bedeutet bei euch Qualitätskontrolle?
Wir haben, kannst du auch bei dem Messer sehen, dass wir bei jedem Messer einen Rockwell-Punkt setzen.
Ja.
Und da testen wir dann noch einmal die Härte vom Stahl. Das ist noch mal einmal ein Qualitätsmerkmal, den es meines Wissens bei keiner anderen Messerfirma gibt. Das machen wir bei jedem Messer in der Qualitätskontrolle.
Für die Leute, die das, sorry, dass ich einmal unterbreche, für die Leute, die das hier sehen, zeigt ja der Pfeil praktisch drauf. Hier unten seht ihr einen ganz kleinen Punkt. Genau.
Wichtig ist, dass wir auch diesen Pfeil da draufsetzen, weil sonst kommen wieder Nachfragen, hier, mein Messer ist kaputt oder Klinge ist kaputt. Deshalb ist es wichtig, dass der Rockwell-Aufkleber da vorhanden ist.
Ich habe tatsächlich auch eben geguckt und habe es mir dann erst durchgelesen. Genau. Insofern macht das schon Sinn. Nein, ich finde, dass das ein spannendes Thema ist, und ich freue mich tatsächlich auch, da zu euch zu kommen und mir das Ganze anzugucken, und dass wir da auch, wie ich schon sagte, an dem Projekt jetzt mit der Familie Scheiring arbeiten und wir da dieses in Südafrika zusammen umsetzen. Ich habe ja eben schon ein paar Sachen geäußert, was mir an dem Messer gefallen würde. Gucken wir mal, ob wir das auch zusammen umsetzen können. Was steht bei euch dieses Jahr noch an? Messentechnisch ist ja wahrscheinlich nur noch, dieses Jahr kommt noch, glaube ich, die Messe Hannover. Ich weiß nicht, ob das bei euch relevant ist, und dann ist noch Grünau und dann ist ja schon wieder Jagd und Hund.
Richtig, genau, die Hannover Messe ist und wir haben neben Grünau auch noch eine lokale Messe in Solingen, das ist die Messe Knife, ist Ende Oktober, wo wir auch als Hauptsponsor auftreten und dort kommen auch viele kleinere Messermacher, die dort Messer präsentieren, also alle, jeder, der messeraffin ist, kommt gerne dann nach Solingen und schaut euch dort wirklich tolle Messer an.
Henrik, vielen, vielen Dank erstmal für deine Zeit, dass du heute da warst und dass wir auch über das Projekt sprechen konnten und dass du das heute noch ein bisschen da über die Geschichte erzählt hast. Ich denke, dass Puma für die meisten ein Begriff ist und für unsere Podcast-Hörer natürlich jetzt auf jeden Fall. Ihr wart das zweite Mal da. Vielen, vielen Dank dafür. Und das nächste Video von Puma werdet ihr dann praktisch bei uns auf dem Kanal sehen im Zusammenhang mit dem Afrika-Video. Und da freue ich mich schon total drauf.
Sehr schön. Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr, sehr gerne.